Herzlich willkommen zum Podcast von diegesellschafter.de. Mein Name ist Tim Pritlove und nach einer kürzeren Pause steigen wir hier wieder frisch ein mit einer neuen Sendung zu den Themen unserer Gesellschaft. Wir möchten hier Organisationen und Personen befragen und Motivationen hinterfragen, wie man sich in der Gesellschaft einbringen kann. Und die heutige Sendung, für die heutige Sendung begrüße ich Frau Heidi Merk. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie sind derzeit die Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes oder man sagt auch der Paritätische.
Ja.
Ist richtig?
Der Paritätische Gesamtverband dann, ja.
Ist so eine Organisation, die sich nicht so eine Abkürzung, so eine dreibuchstabige Abkürzung gönnt, wie das normalerweise ist.
Er hatte sie mal. DPWV hieß das Ding.
Aha, okay. Ja. Aber
nicht schön.
Man hat, genau, nicht schön, man hat verzichtet und nennt sich einfach der Paritätische.
Richtig. Mhm.
Ja, Parität, wenn man das mal nachschlägt im Lexikon, kommt aus dem Lateinischen paritas und steht für Gleichheit oder gleiche Stärke oder Gleichwertigkeit. Was hat denn der Name sozusagen als Botschaft für diesen Verband? Was verbindet den Verband mit seinem Namen?
Also ich denke, das ist ein Verband, der von vornherein darauf ausgerichtet ist, alle gleich zu sehen. Das heißt also keine Gleichmacherei, aber gleiche Chancen, gleiche Gerechtigkeit, den Bürger, die Bürgerin, die gleich sind. Und gleich sind natürlich dann auch gleichermaßen alle Organisationen, die sich unter diesem großen Dach des Wohlfahrtsverbandes wiederfinden. Und da kann man eben dann keine Abstufungen machen, ob eine kleine Selbsthilfegruppe innerhalb eines Landesverbandes ist oder ein relativ großer Verband wie beispielsweise der Arbeiter-Samariter-Bund oder andere Organisationen. Und das ist der große Vorteil, dass das alles unter einem Dach gleichermaßen behandelt wird, mit gleichen Rechten und Pflichten, kann ich jetzt in diesem Sinn nicht sagen. Zahlen tut man gelegentlich was dafür, ja.
Wer zahlt was dafür?
Die Betroffenen zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Mhm. Und dieser Mitgliedsbeitrag richtet sich natürlich auch nach der Größe und der Möglichkeit des Zahlens. Dafür kriegt man aber eben auch enorm viel Leistungen.
Das heißt, der Paritätische ist explizit ein Verband, in dem man Mitglied wird und in dem man sozusagen als Mitglied von den Segnungen der Tätigkeit der Organisation profitiert?
Ja, man bekommt sozusagen, man muss sich das ungefähr einen ganz großen Schirm vorstellen. Und wenn es nun regnet und gewittrig ist, man kann sich da drunter stellen. Man kann sich auch drunter stellen, wenn ganz gutes Wetter ist, nämlich wenn man Schatten benötigt, also die Sonne einem zu stark verbrennen würde. Und das setzt man dann, kann man bildlich umsetzen in die Frage, ich kann auch den Schutz, den Rechtsschutz bekommen, ich kann die Beratung bekommen, ich kann meine Mitarbeiter, meine Ehrenamtlichen qualifizieren lassen. Ich habe eine ganz breite Palette von Hilfen und Unterstützungsleistungen, die der Paritätische Wohlfahrtsverband mir als Organisation nicht nur anbietet, sondern auch verstärkt in Anspruch nehmen kann. Und ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ich brauche dringend Ausbildungsmöglichkeiten, dann kann ich das beim Paritätischen genauso bekommen im Rahmen der Akademie des Paritätischen.
Ja, das vielleicht mal so vorneweg als schon ganz brauchbarer Überblick. Ich würde ganz gerne zu Beginn des Gesprächs nochmal zunächst auf Sie selber zu sprechen kommen. Sie sind ja, wenn man so mal nachliest, worin Sie sich alles schon engagiert und haben beschäftigen lassen, doch eine sehr umtriebige Person und haben vor allem sowohl eine politische Karriere. Sie waren eine Zeit lang Ministerin in Niedersachsen in zwei Ämtern, haben aber auf der anderen Seite auch eine lange Liste von Mitgliedschaften beziehungsweise auch Tätigkeiten in Aufsichtsräten, können wir vielleicht im Einzelnen nochmal beleuchten, in Organisationen wie Amnesty International zum Beispiel oder Forum Eine Welt. Ich glaube auch, setzen sich auch für Menschenrechte in Kurdistan ein. Meine Liste ist sicherlich nicht vollständig, habe ich so den Eindruck. Wo hat denn eigentlich diese Reise für Sie begonnen und hat es eigentlich mit dem ja, wie soll man das sagen, dem Wohlfahrtsteil begonnen oder sind Sie zuerst in der Politik aktiv gewesen?
Nein, ich habe etwas erlebt, was mich sehr stark geprägt hat. Ich habe einen Teil meiner Referendarzeit als junge Juristin und noch nicht fertige Juristin in Peru verbracht, in einer Zeit, in der gerade eine Militärregierung herrschte und sehr, sehr viele Menschen in Haft kamen. Und in dieser Zeit habe ich mich neben der Aufgabe, ich war ja zur Ausbildung an der Handelskammer dort, habe ich mich aber doch bewegt zu dem Thema Armut. Es hat mich unheimlich tief betroffen, wie Armut und Menschenrechte, also Armut immer gegeben war, Menschenrechte immer verletzt wurden und Menschen nicht überleben konnten. Das hat mich sehr, sehr stark berührt und
Von welcher Zeit sprechen wir?
Wir sprechen von 1970, 71. Mhm. So lang ist das her. Und das habe ich zurückgenommen nach Deutschland. Das hat mich nicht mehr locker gelassen.
Was hat Sie denn ursprünglich überhaupt nach Peru geführt?
Ich wollte in ein Land, in einen Kontinent vor allen Dingen, in dem alles und bei dem alles anders ist als in Europa. Ich wollte weit weg von zu Hause und ich wollte in ein Land, in dem es nur ganz wenig Reiche und ganz viele Arme gibt, um auch mal zu erleben, wie es ist, wenn man so lebt.
Und da nehme ich an, war Peru sozusagen die richtige Wahl?
Ja, das war schon die richtige Wahl. Das ist ja ein Land, wo die Mehrheit ja immer arm geblieben ist, egal welche Regierung sie gewählt hat. Und sie sind immer wieder der vergeblichen Hoffnung. Ich hoffe, dass es mal besser wird, aber es sind viele Betrugsregierungen nach der Reihe dorthin gekommen. Und die Menschen jedenfalls, die Einheimischen, die wirklichen Einheimischen, und das ist ja die große Mehrheit eben der Indios, die sind einfach arm geblieben. Und es sind ja auch noch sehr, sehr viele Mischkonstruktionen durch die Tatsache, dass Sklaven seinerzeit auch nach Peru reingebracht wurden, sind diejenigen, die sich gemischt haben mit den Indios, die als Cholos bezeichnet werden, Menschen, die nicht sehr hohe Hochachtung genießen. Also es gibt eben nicht die gleichen. Das ist das, was also sehr weh tut.
Und es gibt sogar in der Armut noch Abstufungen.
In der Armut gibt es noch Abstufungen und ich setze das natürlich nur in Anführungszeichen, in der Rasse gibt es auch noch also sehr starke Abstufungen. Man erlebt etwas Ähnliches jetzt in Bolivien, wo die kleine Gruppe der Weißen, der Landbesitzer, der Landeigentümer, und das ist wirklich eine winzige Gruppe, die im Großen und Wesentlichen Ganzen die Eigentum des Landes innehatte und die hat und die anderen Menschen, die am Rande irgendwo am Straßenrand mit irgendeiner Hütte versuchen müssen, wenigstens ein paar Quadratmeter ihres eigenen Landes zu bearbeiten. Also eine Situation, die in Bolivien noch viel schlimmer als in Peru ist. Aber es ist etwas vergleichbar, die Art und Weise, wie Minderheiten versuchen, auf Mehrheiten einen miserablen Einfluss zu bringen.
Mhm. Und mit dieser Erfahrung sind Sie dann wieder zurückgekehrt nach Deutschland?
Ja, das war, also das zweite Erlebnis war dann ein erstes Weihnachtsfest im Reichtum wieder zurückzuerleben. Das habe ich fast nicht ausgehalten. Und das hat bei mir, es hat mich immer schon interessiert, Menschenrechtsfragen, aber nach dieser Situation dann so massiv, dass ich dann auch bei Amnesty International tätig wurde, sehr schnell den Flüchtlingsbereich in Deutschland im Vorstand bearbeitet habe und dann natürlich die juristischen Kenntnisse, die ich hatte, recht gut in der Beratung und in der Hilfeleistung einsetzen konnte, ehrenamtlich. Also für mich war das dann das tragende Element. Die Menschen, also einmal gibt es für mich einen Satz, der für mich von hoher Bedeutung ist. Das ist, es muss jeder sagen können, was er denkt. Und die Gedanken müssen frei bleiben und sie sind es ja. Aber eben das Sagen ist oft nicht frei. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, den ich gerne schütze oder anderen gern auch zukommen lassen will. Und da setzt mein Engagement immer wieder neu an.
Das Menschenrecht der freien Meinungsäußerung.
Richtig, ja.
Mhm. Später sind Sie dann ja sozusagen in Ihrer Kernkompetenz als Juristin Justizministerin gewesen. Hat man denn dann in so einem Amt noch diesen Kontakt zu diesen Themen? Ist das etwas, womit man sich dort automatisch beschäftigt oder vielleicht überhaupt noch beschäftigen kann, wenn man möchte? Aber
also man hat sehr viel als Justizministerin jedenfalls in einem Bereich zu tun. Das ist der Strafvollzug. Im Strafvollzug muss man sehr darauf achten, dass die Menschenrechte geachtet und geschützt werden, auch für jene, die selbst nicht sehr freundlich mit anderen Menschen umgegangen sind. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man die Mehrheit der anderen Länder sieht, die die Menschenrechte eben überhaupt nicht mehr achten, eben und schon gar nicht in Gefängnissen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie gehe ich mit dem Schwächsten um. Und in dem Fall sind das ja die Schwächsten. Sie sind ihrer Freiheit beraubt, zu Recht, ich sage jetzt mal, Rechtsmittel ausgeschöpft und dergleichen mehr. Und man kann trotzdem diese Zeit für sie nutzbar machen. Das gehört auch dazu, auch nochmal zu lernen, wie man einen Beruf erlernen kann, wie man sein Geld ordentlich verdienen kann, wie man lernt, umzugehen mit anderen und das Gewaltthema eben allmählich aus dem Kopf und aus dem Körper herausarbeitet, dass das nicht mehr dauernd zum Tragen kommt, insbesondere im Jugendvollzug. Und da sind solche Fragen für eine Justizministerin ebenso von Bedeutung. Aber es gilt natürlich auch insgesamt die Verfassung zu achten. Und das ist ja ein ganz großer Teil. Es sind ja die Menschenrechte an sich. Und es ist für mich immer auch so gewesen, dass der praktische Aspekt, den brauchte ich immer zu dem theoretischen dazu. Also ich habe mir nicht nehmen lassen, selbst im Strafvollzug mal 2-3 Tage zu arbeiten. Und ich habe mir auch nicht nehmen lassen, Gefangene zu besuchen. Und ich habe auch mit den letzten Terroristen, die ich noch im Strafvollzug hatte, Gespräche geführt, was mir unheimlich böse angekreidet wurde. Aber ich habe mir vorgenommen, ich konnte nicht in der Oppositionszeit immer nur kritisieren, wie dort umgegangen wird, sondern ich wollte es in der eigenen handlungsfähigen Zeit auch verändert wissen. Und da kann man schon mit Beispielen vorangehen.
Was lernt man da, wenn man mit den Häftlingen spricht?
Also, dass ihre Lebenswelt, wenn sie lang inhaftiert sind, eine ganz wahnsinnig verschobene Welt ist. Also insbesondere je isolierter der Gefangene letztlich und über lange Jahre lebt, das ist jetzt bei den Terroristen in besonders starkem Maß der Fall gewesen, da ist eine Vorstellungswelt, die sich ja nur transportiert über wenige Besuche, die kontrolliert waren, und übers Fernsehen. Und da wird schon deutlich, übers Fernsehen allein ist die Welt doch nur die ausgewählte Welt und nicht die tatsächliche. Und es ist eben ein Unterschied, ob ich meine Brötchen hart verdienen muss oder ob ich einfach nur über diejenigen, die die Brötchengeber sind, herziehe. Und beides gehört zusammen in die Praxis hinein. Das hat man gemerkt, das konnten die Leute schlecht. Und das gilt für den allgemeinen Strafvollzug oft auch. Mhm. Man muss die Leute zurückführen in die praktischen Erlebnisse und man muss ihnen Erfolgserlebnisse auch im Strafvollzug gönnen. Dann kommt auch der Mensch wieder ein bisschen mehr raus.
Und dann wird vielleicht auch die eigentliche Haftzeit so ihrem Anspruch der Resozialisierung gerechter.
Ja, also man muss von vornherein ausgehen, ein bestimmter Prozentsatz ist das nicht. Aber das heißt ja nicht, dass ich es deshalb unterlasse, sondern es gilt einfach, und sonst ist diese Unfreiheit ja eine ungenutzte. Und wenn der Staat schon teuer dafür bezahlt, dann soll es denn auch so weit kommen, dass man möglichst viele aus dem Schlamassel wieder rausholt. Ob man die Leute gut und nett findet, das ist gar nicht das Thema. Viele haben geklagt und haben gesagt, wenn du solche Dinge machst und da die Menschenrechte betonst, die haben die Menschenrechte mit Füßen getreten. Und mein Sohn hat auch keine Ausbildungsstelle bekommen und hat nie im Strafvollzug gesessen. Dann kann ich auch nur sagen, richtig, seien Sie froh, dem ist nicht so. Aber es gilt trotzdem, dass der Staat den Auftrag in der Zeit hat, wo die Freiheit genommen worden ist, diese nutzbar anzubringen.
Und es gilt vor allem dann wiederum das Gesetz der Gleichheit an der Stelle.
Das Gesetz der Gleichheit. Und das ist das, was Sie als Ministerin auch können müssen. Ich wollte immer, dass wenn man bei uns mal, die EU zum Beispiel, die Menschenrechtsfragen kontrolliert in der Haft, dass man nicht sagen muss, Leute, jetzt müsst ihr mal eben euch zusammenreißen, sondern das soll schon durchgängig so sein, dass man die Türen öffnen kann. Da wird nicht extra geputzt und geprimelt oder inhaltlich dauernd irgendwas noch schnell gesagt, sondern das muss stimmig sein. Und das ist stimmig, das merkt man dann auch, wenn die Beschwerden außer übers Essen eben sehr, sehr gering sind, dann freut man sich, dann ist man guter Dinge und sagt, dann ist das schon richtig. Und die Mitarbeiter freuen sich natürlich ganz genauso, wenn sie erkennen können, sie sind außer der Kritik. Das ist wichtig. Und der zweite Teil als Justizministerin war, dass ich mir immer vorbehalten habe, auch weiter Flüchtlingsfälle zu lösen. Das hat mich mein Leben beschäftigt und das will auch jetzt so sein.
Mhm. Das war ja damals das Kabinett von Gerhard Schröder, der dann bekanntermaßen Bundeskanzler geworden ist, in dem neuen Kabinett unter Herrn Glogowski sind Sie dann aber gewechselt zu Frauenarbeit, Soziales, Gesundheit,
wenn ich ja, richtig notiert gegen meinen habe. Willen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich war wahnsinnig gerne Justizministerin und wenn man das 8 Jahre war und eigentlich recht gut über die Bühne kommt, ist die meisten stürzen nach 1-2 Jahren, mhm. eben über den Strafvollzug, mhm. dann kann man sagen, also habe ich es nicht so gern den Wechsel vorgenommen, aber es gab die Alternative entweder zurück als Abgeordnete oder eben, und da das Thema natürlich für mich, die Themen waren toll, Frauen und Frauenrechte, das Frauenministerium musste zusammengelegt werden mit dem Sozialministerium, zwar vorher eigenständig. Und man lernte dann eben auch, dass ein solches Ressort eigentlich zu groß ist. Also es war ja Bauen, also Bauministerium war drin, Arbeits-, Sozialministerium, Gesundheit und Frauen. Also 5 Ressorts in einem ist sehr, sehr schwer zu bewältigen. Also
ist die Aufteilung heute noch so?
Nein, sie ist auch leicht wieder verändert worden. Mhm. Ja, aber es gibt natürlich auch das Ressort, vernachlässigt heute das Thema der Frauen und der Chancengleichheit. So sehe ich das, aber das ist jetzt hier außen vor.
Na klar. Wenn ich jetzt, Ihre Tätigkeit bei Amnesty International war, in welcher Position?
Da war ich lange Jahre im Bundesvorstand.
Ja. Wenn man das jetzt vergleicht, diese Position im Justizministerium, die Position bei Amnesty International. Wie vergleicht sich das?
Also ganz ist das schwer. Also bei Amnesty International sind sie ehrenamtlich und sie hatten praktisch kaum einen Apparat. Also zu der Zeit, als ich Vorstandsmitglied war, hatte ich noch nicht mal einen Mitarbeiter. Ich habe also die Gutachten zum Bundesamt, das hieß damals Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Nürnberg, das habe ich alles selbst schreiben müssen. Ich schreibe auch nur mit 2 Fingern und hatte also große Probleme und habe dann am Ende eine Kraft eingestellt, die dann auch die Flüchtlingsfragen teilweise bearbeitet hat. Heute ist der Apparat anders strukturiert und insoweit ist da keine Vergleichbarkeit. In einem Ministerium ist das, sage ich mal, da sagen die Mitarbeiter, die Minister kommen und gehen und wir als Beamte bleiben. So mit dem Thema müssen sie dann erstmal leben. Mhm. Und das Zweite ist dann, dass sie natürlich auch eine eingespielte Gruppe an Mitarbeitern haben in einem Maß mit den verschiedensten Abteilungen vom Strafprozess und Strafrecht bis zum Zivilrecht, zum öffentlichen Recht. Das sind also sehr starke Teile. Dann ist ja die ganze Justiz, die zu verwalten war, also die gesamte Richterschaft in der Frage der Einstellung und Beförderung und dergleichen mehr. Das ist nicht vergleichbar. Aber es gibt Anteile, das ist das Verteidigen von Positionen, das für gerade stehen und das Einstehen für bestimmte Gruppen oder für bestimmte Rechte. Und da gibt es durchaus Schnittmengen.
Wenn man jetzt sozusagen die Effektivität der Arbeit aber bewertet, meine unabhängig jetzt von den Mitteln, heißt es ja noch lange nicht, dass man nicht auch was erreichen kann. Wer erreicht denn dann mehr? Ist es mehr die GO, die Governmental Organization, das Justizministerium, oder ist es wirklich die NGO, die Nichtregierungsorganisation, die dort mehr Freiheiten hat?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil man kann sagen, beide erreichen ihre Ziele, wenn sie es richtig ansetzen und wollen. Also eine Nichtregierungsorganisation, die strategisch beginnt, sauber zu arbeiten, die also ihre Augen und Ohren immer an der richtigen Stelle hat, die kann durchaus höchst empfindlich für die anderen Reaktionsvermögen zeigen. Und sie kann so stark hinterfragen und so stark lobbyieren, dass am Ende auch Politik über diese Stöckchen oder diese Organisation nicht springen kann. Das gibt es. Und es ist auch in einem Ministerium so, Sie haben eine Idee, aber Sie müssen ja, Sie sind ja nicht sozusagen Alleinherrscherin, sondern Sie müssen in einem Kabinett erstmal die Mehrheit für Ihren Gedanken finden, wenn Sie etwas verändern wollen für einen Gesetzentwurf, wenn es ein Regierungsentwurf werden soll, der wird abgestimmt in der Staatskanzlei, in den verschiedenen Ressorts. Da gab es immer Konflikte zwischen beispielsweise dem Wirtschaftsministerium und mir. Man glaubt, was hat denn Justiz mit Wirtschaft zu tun? Eben sehr, sehr viel. Also die Frage, wie gehe ich mit Ladendiebstahl um? Wie wird Ladendiebstahl strafrechtlich eingeordnet? Wie wird er verfolgt? Da ist schnell die alte Lobby da und sagt, das ist eben Diebstahl und der muss eben inhaftiert werden, obwohl die Justiz das schon gar nicht mehr schafft und so. Also man kann da durchaus auch in große Schwierigkeiten kommen. Es gibt bis hin, dass einem ein Gesetz schlicht und einfach nicht in die, das Gesetz nicht in die Mehrheit kommt, weil die Fraktionen einem beispielsweise in der Koalition oder auch eine einzelne Fraktion, wir haben ja auch mal allein regiert, einem diesen Dienst verweigert. Und dann lernt man, du musst es strategisch auch wieder anders angehen. Also es gibt eben, man lernt die einen Wege und die anderen Wege. Und am Ende fand ich eben gut, dass man genau weiß, wie Politik reagiert. Das kann ich heute besser einschätzen, weil ich da war. Und ich habe es noch besser einschätzen können, als ich, da ich vorher auch schon in der Opposition als Abgeordnete war. Also ich wusste ganz genau, als ich Ministerin war, was andere tun werden, wenn ich diese oder jenen Fehler mache, weil ich selbst früher diese Leute genauso angepinkelt habe, als ich in der Opposition war.
Sie haben dann aber den politischen Weg dann verlassen, ich weiß nicht genau wann, also die Ministertätigkeit endete, glaube ich, 2000.
Ende 2000 und dann noch 7 Jahre nochmal Abgeordnete, ja. Dann war ich 21 Jahre, das war dann genug. Ja.
Hat dann gereicht.
Ja, wirklich, ja.
So, und dann sind Sie direkt zum paritätischen Verband gewechselt?
Nein, ich bin angesprochen worden. Ich hatte das so gar nicht registriert, dass die da einen neuen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende suchten. Also ich bin angesprochen worden von der Vorgängerin, die auch mal Sozialministerin war. Und wir kannten uns gut von der Arbeit, weil ja Sozialminister und alle Minister treffen sich ja auf Konferenzen. Und da lernt man sich kennen und schätzen. Und die sprach mich an, ob ich das nicht vielleicht machen würde. Und ich habe eine gewisse Zeit überlegt und habe gedacht, ja doch, das kann ich mir vorstellen. Das ist eine Aufgabe, wo ich was einbringen kann und wo ich mich selbst auch persönlich einbringen kann und wo ich vielleicht auch da, wo es nötig ist, anschiebe und Überzeugungsarbeit leisten kann.
Vielleicht mal so einen Blick in die Vergangenheit. Also für Sie ist natürlich der Verband sozusagen auch noch was Neues. Und ja. Ich schätze mal, nach so kurzer Zeit ist man selber noch dabei, die Strukturen kennenzulernen. Aber den Verband selber gibt es ja schon relativ lange. 1924 in Berlin gegründet. Hat dann so eine Reihe von verschiedenen Umbenennungen erfahren, ja. Bis er sich auf den jetzigen Namen festgelegt hat. Ist ja, also einerseits ist der Paritätische ja einer der Spitzenverbände für Wohlfahrtspflege in Deutschland, neben anderen, DRK, Caritas, die man ja auch meistens ja besser kennt. Also meine Wahrnehmung ist das zumindest, dass der Paritätische nicht dieselbe Bekanntheit hat, wie das mit einigen anderen Organisationen ist. Wie reiht sich denn der Paritätische neben den anderen Verbänden ein? Was ist Kernzweck?
Also vielleicht muss man sagen, dass natürlich da immer ein Wandel eingetreten ist, wenn ich erinnern darf daran, dass ja der Paritätische die bittere Situation erlebt hat, die andere Verbände auch erlebt hatten, die Gleichschaltung in der nationalsozialistischen Zeit und danach das totale Schließen einer Organisation und das Aufsaugen in dem nationalsozialistischen Geflecht. Und dann ist das schon sehr schwer, in den Ruinen, in den Trümmern, geistig wie auch sonst Trümmer in Deutschland, einen Verband wieder neu aufzubauen. Das hat er jetzt 60 Jahre gut gemacht und er hat klein wieder angefangen und er ist wieder sehr groß geworden. Ich denke, das ist vergleichbar mit den anderen Verbänden, die ja im Grunde eine ähnliche Erlebniswelt jedenfalls durch den Nationalsozialismus gehabt haben. Aber der Punkt ist, dass wir, ich sag mal, nicht religiös sind beispielsweise, dass es also nicht eine Frage ist, welche politische Position trägt mich oder etwa, jetzt nehme ich mal die Arbeiterwohlfahrt als Gegenstück, das ist klar, die kommt aus der Sozialdemokratie, ist in dieser Bewegung groß geworden und hat dann da ihre Wurzeln. Manches, was die beispielsweise die Arbeiterwohlfahrt macht, ist auch ähnlich bei uns. Nur der Unterschied ist, die ist eine eigenständige Organisation. Bei uns ist das Gesamte mit inzwischen 10.000 Organisationen, die bei uns vorhanden sind. Und wir werden in einem Monat die 10.000ste mit einem großen Fest begrüßen. Das ist eine erfolgreiche Organisation unter diesem großen Schirm.
Unter dem Schirm des Paritätischen.
Ja, ja.
Das heißt, eigentlich ist der Paritätische nicht eine Organisation, sondern eine Organisation von vielen.
Ja, Sie könnten vielleicht sagen, ich gehe mal ganz gern in Bilder. Also wenn ich jetzt einen Baum habe und an dem Baum hängen 10.000 Äpfel, dann ist das, was zusammengehört zu dem Baum. Und das unterscheidet uns ganz massiv von allen anderen, denn die nehmen nicht andere mit auf, sondern die sind für sich selbstständig und haben ihre Mitgliedschaft. Und hier ist es so, hier ist es eher ein riesiger Organisationsgrad, der es ermöglicht, ich sage jetzt mal einer Elterninitiative, einer Selbsthilfegruppe, genauso dem Verband zuzugehören wie etwa der Arbeiter-Samariter-Bund.
Was für Gruppen sind denn da Mitglied dann im Paritätischen Verband? Also was ist so das Profil,
also die,
was man
die,
dort vorfindet?
Die größten, die wir haben, ist schon der erwähnte Arbeiter-Samariter-Bund, das ist aber auch der Deutsche Jugendherbergsverband, das ist der Deutsche Kinderschutzbund, das sind jetzt schon sehr bekannte Größen, Pro Familia. Da habe ich jetzt mal die etwas größeren genannt, aber
die ja auch alle eine eigene Organisation haben.
Natürlich, ne? Auch sich selbst wieder organisiert haben. Und daneben können Sie sagen, ist von dem Bereich der Behinderten über die Arbeitsloseninitiativen, über die Flüchtlingsgruppen, über Frauenhäuser. Man kann eigentlich sagen, alles, was den Anwalt darstellt, den Anwalt sozial benachteiligt, da könnte man sagen, denn die meisten Organisationen nehmen die genau diese Thematik ja auch in sich wieder auf oder sind deshalb daran interessiert, erstmal sich selbst zu gründen, weil sie Missstände sehen. Und dieses Missstände sehen und Missstände abbauen, ist etwas, was diese kleinen oder größeren Organisationen alle in sich bergen und zusätzlich der Gesamtverband genau diese Zielrichtung eben auch verfolgt. Da findet man sich dann doch recht gut wieder.
Mhm. Aber jeder dieser Verbände agiert ja dann für sich erstmal weitgehend autark.
Richtig, also es würde nie einem paritätischen Wohlfahrtsverband in Sinn kommen zu sagen, ihr ändert hier eure Geschäftspolitik oder ihr ändert euer Denken. Nein, das ist es ja gerade. Sie sind selbstständig und sie bleiben es. Hier gibt es keinen Stempel, den man sozusagen trägt auf der Haut, sondern man hat eine Idee, die selbst entstanden ist und sagt dann, da könnte ich mich jetzt unter den großen Schirm stellen. Das tut mir gut, da kriege ich die Hilfeleistungen. Und ich sage mal, viele kleine Organisationen haben natürlich auch etwas ganz Besonderes im Sinn. Die große Organisation bekommt die Mittel aus dem Bundeshaushalt, zum Teil jedenfalls aus dem Bundeshaushalt für Projekte. Und Projektanträge zu schreiben und Projekte reif zu machen, um eine Entscheidung von hoher Stelle zu bekommen, ist für viele kleine Organisationen völlig undenkbar. Das ist zu schwierig. Ist einfach zu schwierig. Und für diese Mittel, diese Beiträge, da kriegt man dann eben auch richtig gute Leistung. Man kann dann davon ausgehen, gut, entweder wird politisch der Antrag abgelehnt, aber man kann sagen, der Antrag ist so fündig und so klar formuliert, dass keiner an dem Antrag einfach vorbei kann oder ihn einfach weglegen kann. Und da sieht man dann schon, das sind Leistungen, die Kleinen einfach nicht machen können. Ich denke, so viel die Elterninitiativen drogenabhängiger Kinder, die brauchen alle solche Hilfestellungen. Und die kriegen sie natürlich auch im Landesverband, aber sie kriegen sie natürlich auch über den Bundesverband, nämlich der holt die Mittel sozusagen und gibt sie weiter.
Mhm. Jetzt mal die beiden Metaphern aufgreifen mit dem Baum und mit dem Regenschirm. Agiert also der Paritätische gegenüber diesen Unterorganisationen einerseits als Gerüst, der alles irgendwie zusammenhält, eine Baumstruktur, die sozusagen alles trägt. Auf der anderen Seite die Assoziation mit dem Schirm, sozusagen das schützende Dach. Was sind denn jetzt die konkreten Dienstleistungen, die der Paritätische seinen Unterorganisationen so bereitstellt? Also wo ist jetzt, sagen wir mal, die konkrete Schnittstelle, wo das Verhältnis dann auch aktiv wird?
Also das ist automatisch bei der Frage, wie komme ich an zusätzliche Mittel, finanzielle Mittel, um meine Projekte oder meine Organisation, meinen Verein zu stärken. Aber es ist natürlich auch die ganze rechtliche Beratung, die arbeitsrechtliche Beratung, wenn ich denn beispielsweise auch mal, es gibt ja immer mal Probleme habe mit Angestellten oder dergleichen. Das ist aber auch die Frage der Fort- und Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn man will. Das ist die Hilfestellung bei Veröffentlichungen, wenn denn das gewünscht ist. Also die Fülle ist eigentlich sehr, sehr groß. Man kann sagen, ich kann mir jetzt eigentlich alle Arten von, ich würde es mal abstrakter beschreiben, alle Arten von Hilfestellungen, einschließlich der Frage, wenn es notwendig ist, auch Prozessführung.
Mhm. Wo ist denn der Paritätische Verband real existierend? Also ja. Wo hat er seine Büros und Niederlassungen?
Wir müssen das nochmal deutlich machen. Wir haben also den Gesamtverband in der Oranienburger Straße in Berlin sitzen. Das ist übrigens wieder die gleiche Straße, die auch vor der Auflösung des Paritätischen durch die Nationalsozialisten gewesen war. Und das ist das besonders Schöne daran. Man begann dann danach 45 erst wieder in Frankfurt und baute sich mühselig auf mit Genehmigungen. Das war ja damals alles auch durch die Kontrollratsgesetze der Besatzungsmächte sehr schwierig gewesen. Mhm. Und dann später, jetzt vor einigen Jahren, dann wieder in das Grundstück Oranienburger Straße gezogen. Mhm. Recht erfreulich. Aber das ist jetzt nur die eine Seite. Wir haben entsprechend den Bundesländern auch jeweils Landesverbände. Und nur das Saarland ist mit Nordrhein-Westfalen miteinander verbunden als ein Bundesland. Sonst sind die Bundesländer alle selbstständig. Die ist auch selbstständig natürlich, aber die haben sich zusammen. Bremen ist allein wieder ein eigener Landesverband. Mhm. Hamburg, Bremen sind eigene Landesverbände, aber eben die beiden, die sind sozusagen haben sich zusammengeschlossen. Das ist beim Saarland durchaus auch verständlich, also dass man sich da anschließt und einen größeren Verband hat. Und diese Landesverbände sind natürlich auch wieder in sich selbstständig. Also sie bilden wieder ein Gesamtes. Das ist dann der Verbandsrat, der zusammenkommt. Und sie sind natürlich auch so weit, dass man sagen kann, die Mitgliedsorganisationen haben auch die Möglichkeit, einmal im Jahr sich zum Treffen zusammenzusetzen. Also es ist nicht so, dass etwa der Gesamtverband die Direktiven ausgibt. Was der Gesamtverband macht, ist, er macht bestimmte Lobbyarbeit und Beschlüsse, beispielsweise zu Gesetzesvorhaben. Die werden aber in den Landesverbänden mit abgestimmt. Also es ist ein sehr demokratisches Verfahren, kein von oben nach unten gerichtetes, sondern schon auch immer wieder darauf zu achten, dass die Kleinen, die Mitgliedsorganisationen, dass die alle mit zum Zuge kommen.
Und eine föderale Struktur, die
richtig,
sozusagen
ja, die föderale ja, Struktur ja, der Bundesrepublik auch. Das passt dann ganz gut auch zu dem, was wir selbst in der Bundesrepublik haben eben. Mhm.
Ne? Das heißt sozusagen, die Bundeszentrale nimmt im Wesentlichen Einfluss und auch Kontakt auf mit der Bundespolitik. Ich schätze mal, dann auf Landesebene dürfte es dann ähnlich aussehen.
Das machen die dann dort hier auf der Landesebene jeweils. Mhm. Und da ist es natürlich schon gut gewesen, dass wir in Berlin sind und nicht mehr verteilt. Und man kann sagen, auch das gilt auch so für mich, also bestimmte Themen müssen eben mit den Ministern besprochen werden. Also wenn es um arbeitsmarktpolitische Fragen geht, dann geht man eben zum Arbeitsminister, zum Bundesarbeitsminister. Und wenn es um die Frage geht, wie sollen die Jobcenter, die Argen zukünftig aussehen, wie funktioniert das? Also nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es kann nicht zusammengelegt sein, dann muss man darüber Gespräche führen. Oder man hat bei der Sozialministerin verschiedene Themen, wo man unglücklich ist oder wo man sagt, das kann so nicht gehen. Also die Diskussion um Kindergeld oder Kinderregelsätze sind regelmäßig auch ein Punkt, wo man immer wieder vorstellig werden muss. Man redet auch mal mit der Bundeskanzlerin einmal im Jahr. Das sind also sehr spannende Themen, die dann da die Bundesrepublik ja insgesamt bewegen. Und da bewegt der Paritätische sich eben auch.
Mhm. Das heißt, im Wesentlichen agiert der Paritätische als, ja, ich sag mal, als Dienstleistungsorganisation für andere Organisationen, die sich konkreten
richtig,
Themen
so kann man
zuwenden.
Es sagen, genau.
Und aber in dem Moment, wo er, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch so, dass teilweise Bundesmittel direkt an den Paritätischen gehen, die dann an Mitgliederorganisationen verteilt werden. Also so organisiert dann sozusagen der Paritätische die Verteilung quasi im Auftrage des Bundes?
Also die Summe, ja genau, also die Wohlfahrtsverbände beziehen ja auch Mittel vom Bund. Und diese Mittel, die sind, das sind alles Durchlaufposten bei uns. Das sieht dann zunächst sehr hoch aus, ne, wenn der Haushalt sozusagen beginnt. Und wir sind immer froh, wenn wir dann etwa die gleiche Höhe beibehalten können. Man hängt ja schon sehr stark bei der Frage ab, ob die Überlegungen, die man vorher, bevor der Haushalt aufgestellt oder wenn er aufgestellt worden ist, bevor er verabschiedet wird, dass man diese Überlegungen, die man als Verband dann gehabt hat, dass man sich da oder dort im Aufgabenbereich noch erweitern muss, dass man diese Sachen sozusagen haushaltsmäßig dort beim Bund mit hineinbekommt, sodass man dann eine gewisse Summe erwarten darf, mit der auch dann wieder die Mitgliedsorganisationen weiterarbeiten können. Das ist eben auch ein Dilemma für die meisten. Lassen Sie mich wieder an einem Beispiel nehmen, wenn Sie eine Drogenhilfeorganisation haben, sind ja da auch Mitarbeiter, die sind ja nicht alle ehrenamtlich, die sind ja auch hauptamtlich, arbeiten irgendwo. Und die hängen Jahr für Jahr von dem Haushaltstropf sozusagen ab. Das heißt, diese Mitgliedsorganisationen haben auch ein Riesenproblem, wenn sie ins neue Jahr hineingehen. Die können ja nicht alle Leute kündigen, nur weil der Haushalt noch nicht verabschiedet ist. Also ein schon sehr, sehr schwieriges Problem. Jahr für Jahr die Angst, geht unsere Arbeit sicher weiter oder nicht? Was können wir tun? Das gilt natürlich auch bei uns für den Verband, denn die Mittel gehen teilweise ja auch an uns. Und wir müssen dann sehen, haben wir genügend Überbrückungsmöglichkeiten, weil wir ja wissen, im Allgemeinen werden wir jetzt nicht gleich runtergefahren werden. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn die nächsten Jahre die sparsamen Jahre kommen werden, dann werden wir sicherlich da und dort auch Schnitte erleben. Aber man wird sich vorher erörtern können, dass man sich darauf einstellen kann, wie weit kann ich wachsen, wo muss ich derzeit sparen, wie kann ich mich halbwegs halten.
Sind denn die Landesverbände dann auch in ähnlichem Maße auf Landesregierungsebene aktiv? Also gibt es auch dort sozusagen Mittel, die dann regional ausgeschüttet werden?
Nee, das ist nur projektbezogen dann. Mhm. Ne? Das ist nur projektbezogen. Also die Landesverbände müssen auch ihre Mittel einwerben, aber wir haben ja noch auch Mittel aus verschiedenen, aus der Glücksspirale kommen ja noch Mittel. Sie wissen, die werden teilweise eingesetzt aus der Aktion Mensch für Nothilfe, kann man noch das eine oder andere einsetzen. Und insoweit haben wir immer mal, sind da und dort noch Mittel zur Verfügung, aber eben ganz für bestimmte und gezielte Zwecke. Mhm.
Abgesehen jetzt von dem fachlich-rechtlichen Rahmen, also der konkreten Dienstleistung. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt einen Hilfsverband gründen würde für irgendein neues Thema, was, sagen wir mal, bisher so auf der Agenda noch nicht war. Und ich suche jetzt quasi den Schutz und die Unterstützung beim Paritätischen, werde dort Mitglied, um die Organisation einerseits da beraten zu lassen. Dann kann ich erstmal konkrete Hilfe vorfinden. Wie baue ich so eine Organisation auf? Wie muss ich mich sozusagen arbeitsrechtlich da auch rüsten? Welche Möglichkeiten habe ich? Das ist ja alles, sagen wir mal, erstmal ein rein organisatorischer Bereich, was natürlich eine große Hilfe ist, weil auch das ist natürlich vor allem am Anfang erstmal das Problem. Inwieweit ist aber jetzt der Paritätische auch inhaltlich mit den Themen beschäftigt, die Unterorganisationen betreffen?
Ja, eigentlich mit all den Themen, die Unterorganisationen auch haben, denn diese sogenannten überörtlichen Mitgliedsorganisationen, so nennen wir die ÜMOS, wir haben ein lustiges Wort, ÜMOS, die ÜMOS, überörtliche Mitgliedsorganisationen, die wollen natürlich sich auch widerspiegeln in den Ideen und in den Themen, die der Paritätische bearbeitet, sodass man also im Jahr vorher sozusagen zusammensammelt, was ist die Zielvorstellung, was ist die Politik eines Jahres etwa. Also es gibt natürlich nicht die Politik, die nach einem Jahr Schluss ist, sondern viele Themen sind ja deutsche Dauerbrenner, sag ich mal, oder soziale Dauerbrenner, können Sie auch sagen. Und die ziehen sich über Jahre natürlich hin, die wiederholen sich auch in den Planungen. Aber wir machen eine Jahresplanung, was wollen wir in diesem Jahr alles auf die Reihe bringen? Wo brennt es in Deutschland? Wo muss nachgearbeitet werden? Da kommen die Ideen vom gesamten Bundesgebiet sozusagen her, von den Organisationen. Und dann bündelt man die eine oder andere Aufgabe und sagt, na, die haben wir aber jetzt schon ganz gut abgearbeitet oder die muss jetzt mal ein bisschen ruhen, weil sonst wird das Sammelsurium einfach zu viel und zu unübersichtlich. Aber letztlich ist es schon so, dass natürlich die Organisationen in ihren Verbänden, also in ihrem Verbandstag, Verbandsrat, in diesen Gremien, die der Paritätische hat, diese Themen erörtern auch, dann an den Vorstand bringen. Der Vorstand hat auch eigene Ideen, die werden auch abgestimmt und am Schluss kommt, wie wir es vor 14 Tagen haben, eine Gesamtjahresplanung heraus. Und da soll sich möglichst viel von den Grundideen wiederfinden. Und das sind, ich kann es nochmal sagen, ganz deutlich natürlich die Probleme, die Deutschland derzeit am meisten beherrschen. Das ist die Armut, das ist die Arbeitslosigkeit, die Massenarbeitslosigkeit, das ist ja die demografische Entwicklung dieses Landes. Das ist die Frage, wie steht man innerhalb Europas bei bestimmten Überlegungen, die die Europäische Union anträgt. Wo steht die Flüchtlingspolitik? Wo sind die Fragen Menschenrechte, die das Gesamte überwalmen sozusagen? Also das ist nur ein kleines Spektrum.
Mhm. Ja, Armut, da sind wir ja im Prinzip schon wieder am Beginn unseres Gesprächs mit Ihrer ursprünglichen Erfahrung in Peru. Inwieweit schlägt sich denn jetzt das Thema Armut in unserer doch vergleichsweise reichen Gesellschaft hier nieder?
Naja, wir müssen sehen, wir haben immer einen in den letzten Jahren starken und hohen Sockel an Arbeitslosigkeit gehabt und wir haben auch einen hohen Sockel an Dauerarbeitslosen. Die haben ja auch alle Familie und die haben Kinder. Häufig scheitern überall heute jede dritte Ehe in Deutschland sowieso, ob arm oder reich. Sind immer Kinder davon mit betroffen und die teilen natürlich dann auch die wirtschaftliche Lage der Lage ihrer Eltern. Und das ist etwas, wo wir sagen müssen, da ist die Schere zwischen Arm und Reich immer größer geworden in den letzten Jahrzehnten ganz besonders. Und die Folge davon ist natürlich, dass Kinder in eine Lage geraten, in der sie in erhebliche Nachteile hineinrutschen, die sich auswirken bis hin zu der Frage, welche Bildung kann ich dem Kind noch zukommen lassen oder kann ich es eben nicht mehr? Wie lang kann die Bildung sein? Und da wird dann ganz deutlich an den Untersuchungen durchgängig, dass diejenigen Kinder, die aus armen Teilfamilien oder Familien oder Alleinerziehenden von Alleinerziehenden stammen, die arm sind, zum größten Teil die Verlierer der gesamten Situation und ihrer Entwicklung sind. Und dass sie die wirtschaftlich am schwierigsten Dastehenden sind. Sie können eben nicht mehr, ich sag mal, den Schulausflug mitmachen, den Wochenausflug, den man einmal im Jahr als Schülerin und Schüler machen kann. Die Frage der Bücher, der Materialien, die man braucht. Und wenn dann gesagt wird, die Kinder müssen heute alle mit dem Laptop ausgestattet sein in der Schule und mit dem Rechner, einem elektronischen Rechner und so. Das sind Fragen, da kann so ein Kind nicht mehr mit. Und solche Eltern auch nicht. Und die Sätze, die Regelsätze, die eben diesen Menschen gegeben werden, reichen vorne und hinten nicht aus. Und dann schlägt sich das bei Kindern genauso nieder, auch wenn Eltern liebevollst versuchen, jeden Pfennig aus ihrer Armut heraus dem Kind zukommen zu lassen und sich selbst stark zurücknehmen.
Welche Organisationen im Paritätischen setzen sich jetzt zum Beispiel konkret mit dem Thema auseinander?
Alle. Ich glaube, das geht an keinem vorbei, wenn auch gleich die Zielrichtung, ich sage mal, von irgendwelchen kleinen Organisationen, die sich als Selbsthilfegruppe für irgendein Thema einer Krankheit oder sowas engagieren, so erleben sie doch alle auch, dass auch in der Krankheit die Armut unterschiedlich sein kann. Ne? Und die Armut zusätzlich eine Rolle spielt, wenn ich beispielsweise eine Operation benötige, dann habe ich nur sehr wenig, also ich habe zwar meine Krankenversicherung, aber wir wissen ja, dass die zum Teil auch sehr, sehr stark im Verhältnis eingeschränkt sind gegenüber den privaten Versicherungsträgern. So dass ich denke, selbst wenn das Thema nicht bei allen vorne weg schon in der Satzung oder in ihrem kleinen Regelwerk steht, so ist es trotzdem so, dass dies eins der Kernthemen ist. Und das ist ein Kernthema des Paritätischen, einfach zu sagen, wenn die Kinder alle gleich behandelt werden sollen, und es ist ein Verfassungsgrundsatz, dass jeder Mensch gleich zu behandeln ist, dann ist natürlich die Frage sehr wohl, die alle beschäftigt, ist die Verfassung verletzt und das ist sie eben dann und das sehen wir so.
Was ich mich jetzt frage, ist, wie, wenn jetzt der Paritätische ja eigentlich zunächst einmal so einen Regenschirm darstellt, also eine große Klammer und Unterstützung leistet für die konkrete Tätigkeit einer Unterorganisation. Aber natürlich diese Probleme, wie zum Beispiel Kinderarmut, natürlich etwas ist, was sich dann in der täglichen Arbeit eigentlich überhaupt erst offenbart. Dass man also, ich meine, am Ende ist es der Sozialarbeiter oder in welchem Projekt man jetzt auch immer organisiert sein mag, der dann eben mit den konkreten Auswirkungen konfrontiert ist und natürlich auch an der Stelle vielleicht die wertvolle Erfahrung macht, welche kleine Maßnahme hier schon helfen könnte. Mhm. Häufig gibt's ja auch wohlgemeinte Hilfe, die einfach nicht ihr Ziel erreicht, weil sie einfach von vornherein der falschen Fragestellung heraus geboren wurde. Wie fließen diese Informationen denn innerhalb der Struktur des Paritätischen auch wieder in den Spitzenverband zurück, dass da auch eine erfolgreiche Lobbyarbeit gemacht werden kann?
Ja, wir haben ja jeweils für bestimmte Bereiche sogenannte Fachbereiche. Da sitzen die fachlich qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die sind wiederum organisiert in Arbeitskreisen. Die treffen sich natürlich dann untereinander, auch in Arbeitskreisen, in Seminaren werden diese Themen als Diskussion zur Diskussion gestellt und dort werden dann auch Positionen erarbeitet. Und diese Positionen werden am Ende dem Vorstand vorgetragen und dann diskutiert sie der Vorstand und sagt, das ist genau die Position, die wir jetzt eben vertreten müssen nach außen.
Wie viele von diesen Fachbereichen gibt es?
Das sind 6, 7 Fachbereiche. Mhm.
Die sich dann so mit welchen
Themen die sich eben das, die Frage zum Beispiel das Thema Familie, die Frage der Gesundheit, dann natürlich auch Verwaltungsthemen ist klar, das hat man natürlich auch Personal, aber die Frage von Armut und die Klammer, die darüber geht zu Familie und Kind, das sind die Fachbereiche, an denen dann entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen. Oder Sie können auch sagen, der Fachbereich Frauen ist ein starker Fachbereich, weil er sich mit der Frage beispielsweise jetzt die letzten Tage beschäftigt hat, was ist es eigentlich bei der Spätabtreibung für ein Problem? Und da wir ja nun auch die Organisation haben, Pro Familia, die sind natürlich interessiert daran, ihre Positionen bei uns durchzukriegen, das ist klar. Ne? Und dann gibt es auch schon mal Verwerfungen, wo man also sagen muss, also die Position vertritt die Mehrheit im Vorstand eben nicht. Ne? Das kommt vor, ich habe das jetzt einmal erlebt, aber das ist, dann bin auch ich mal überstimmt. Auch das muss man aushalten, aber das kennt man aus der Politik ja auch. Ne? So dass man sagen kann, die Fachbereiche müssen allerdings sogar manchmal, bevor der Vorstand überhaupt eine Beschlussfassung nimmt, die Beschlussfassung vorwegnehmen, weil der Bund also mal die Gesetze in einer solchen Geschwindigkeit durchzieht, dass man noch Stellung nehmen muss, bevor die nächste Vorstandssitzung ist. Das kriegt man sonst gar nicht immer gebacken. Aber ich will noch ein weiteres Beispiel geben, wo so ein Fachbereich ganz Spannendes erarbeitet, etwa die Frage, ein Girokonto für jedermann. Das ist ja inzwischen ein Riesenproblem geworden. Sie können ja heute fast nichts mehr lösen, ohne dass Sie ein Girokonto haben.
Keine und
Sie
Wohnung müssen, mieten.
So, es ist einfach ganz dramatisch. Und wenn Sie jetzt einmal noch irgendwo ein Telefon, es wird eben alles abgebucht. Sie können gar nicht, Sie können zum Teil noch nicht mal mehr bar einzahlen, wie das früher war. So, und dann sind Sie natürlich diskriminiert, wenn Ihnen, Sie kriegen ja auch Ihre Bar, Sie kriegen ja Ihre Mittel, aber wenn Ihnen dann keiner gestattet, ein Girokonto zu eröffnen. Und wir arbeiten seit Jahren an der Frage, die natürlich wieder mal nur die Ärmeren diskriminiert. Kein Girokonto, man kann das Girokonto sehr genau kontrollieren. Also das ist nicht die Frage. Die Banken müssen eben auch sehen, das ist ja klar, dass das nicht dauernd überzogen wird. Aber die Banken können das ja kontrollieren und zwar sehr gut sogar. Ja, es ist erstaunlich, wie viel Gelder, das haben wir jetzt erlebt, also ohne große Not Leuten gegeben werden, die sie hinterher völlig missbrauchen und dann steht der Staat da, wie er jetzt dasteht. Ich sag mal nur, also die Kleinen haben den Banken noch nie den Schaden zugefügt, aber es ist eine Schande, dass es also in einem europäischen Land, in einem modernen europäischen Land wie Deutschland, dann mehreren Millionen das Girokonto verweigert wird.
Ist das so? Millionen?
So ist das, ja, mehrere Millionen. Und es gab die sogenannte Selbstverpflichtung der Banken und Sparkassen. Die Sparkassen sind außen vor, die machen das gut, die bieten das an. Da muss man sagen, also die meisten Sparkassen, ich glaube sogar inzwischen alle, aber die Banken eben nicht. Und die Bundesregierung hat auch gerade wieder auf den Weg gebracht, eine Debatte nochmal zu der Frage, weil wir nicht locker lassen. Das ist so ein Dauerbrenner. Da ist man dann schon zum 6., 7. Jahr dabei.
In welchem Fachbereich würde dann so ein Thema diskutiert werden?
Das ist auch im Fachbereich Familie dann, ne? Weil da schlägt es ja meist auch ein.
Sind denn diese Fachbereiche, also inwiefern gibt es denn eine aktive Beteiligung der Unterorganisationen in diesen Fachbereichen? Ich meine, diese Gruppen sind wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal, 10, 20 Leute, die dort in diesen Arbeitskreisen arbeiten, oder ist das größer aufgestellt?
Ja, nee, die Größenordnung hat's schon. Mhm. Ja, ja, manchmal auch kleiner.
Da passen natürlich nicht alle 10.000 Unterorganisationen rein,
um
ein Mitspracherecht
zu
haben.
Nein, das ist klar. Aber es ist ja nicht so, dass man immer sozusagen körperlich anwesend sein muss, ne? Sondern der entscheidende Punkt ist, wie bringen sich die Organisationen auch selbst ein? Das ist ja eine freiwillige Angelegenheit. Ob ich jetzt sage, ich muss sozusagen, ich benutze nur die Einbahnstraße zu mir, oder ob ich auch sage, ich habe auch eine Straße, die ich zu gehen habe, nämlich als Organisation innerhalb des Paritätischen, und da melde ich mich zu Wort. Und da gibt es welche, die melden sich sehr gut zu Wort, und da gibt es sicherlich welche, die sagen, ich bin ja mit dem zufrieden, was da läuft, ich muss mich da nicht äußern. Oder sie sehen sich so gut vertreten, auch durch den Vorstand oder durch die Gremien, dass sie sagen, also hier ist eigentlich alles so, wie ich mir es vorgestellt habe, da muss ich nicht auch noch einen Senf dazu geben.
Ja gut, aber wenn es jetzt eine neue Initiative gibt, die sich, sagen wir, auch mal mit so einer Themenstellung überhaupt erstmal beschäftigt, die jetzt bei den anderen überhaupt gar nicht so eine Rolle spielt, nicht? Die, keine Ahnung, durch technologischen, kulturellen Wandel hervorgerufen wurde. Das hat man ja auch am laufenden Meter. Die Fragestellungen sind ja auch immer wieder neue. Geht man dann direkt zu diesen Fachverbänden oder nimmt man da an der Stelle eher Kontakt dann mit den Fachausschüssen, oder nimmt man mit den Landesverbänden? Man nimmt
den Landesverband, Kontakt, ja, der ist dann doch viel näher natürlich. Mhm. Ne? Aber man kann natürlich dann auch, wenn wieder die nächsten Gremiensitzungen sind und man ist da ein Delegierter und ist da reingewählt, dann kann man natürlich sich da auch zu Wort melden, das ist klar. Aber man geht normalerweise zum Landesverband, und der Landesverband ist die nächste Stufe. Es klingt kompliziert, es ist es aber wirklich nicht.
Es ist ausgesprochen kompliziert. Es ist nur die Frage, wie es halt wirklich funktioniert.
Man denkt, es ist vielleicht so ein überbürokratisiertes Verfahren. Es gibt natürlich Verfahrenswege, die ich eben beschrieben habe, aber man kann nicht sagen, dass sagen wir mal, eine Idee, die jetzt entstanden ist in so einer Gruppe und die dann weitergetragen werden soll, dass die irgendwo verschütt geht. Die geht schon zum Landesverband, und der Landesverband weiß, auch er hat seine Mitglieder, er hat seine Schäfchen, und die wollen auch gepflegt sein, und das ist auch ganz wichtig. Die sind näher vor Ort und die tragen dann die Geschichte nach oben.
Wie funktioniert denn der Rückweg? Wie kommuniziert denn der Paritätische in seine Unterorganisationen hinein? Gibt es Zeitschriften?
Also es gibt die Landesverbände haben ihre eigenen Informationsblätter auch. Mhm. Das gehört dazu. Die können sie im Internet auch abrufen. Jeder einzelne Landesverband findet sich mit allen Ratschlägen und allem auch im Internet wunderbar wieder. Man kann das zusätzlich über den Gesamtverband, kommen sie auch in die einzelnen Landesverbände hinein. Aber die Landesverbände machen natürlich auch ihre eigene Politik, und sie produzieren auch Pressemeldungen und Ähnliches. Sie übernehmen auch häufig dann die Bundespressemeldung und organisieren sie ins Land hinein sozusagen, so dass wenn also im Bund das irgendwo untergeht, die haben das im Landesverband, kommen die mit der gleichen Idee auch nochmal und fordern dann oft die gleichen Geschichten. Das ist normal und kommt auch besser an so. Ja. Und umgekehrt ist es auch so, dass natürlich die Landesverbände zu ihren Mitgliedsorganisationen so einen engen Draht haben, dass sie auch auf Anfrage kurzfristig informieren können, und dass sie auch, wir als Bundesverband haben wieder Seiten für die Landesverbände und haben auch eigene Zeitschriften, in denen die Informationen nachlesbar sind. Aber viel gelingt eben heute und sehr stark übers Internet.
Sehr stark über das Internet. Welche Rolle messen Sie dem Internet an der Stelle zu?
Ganz viel.
Verbessert es die Situation?
Ja, ich denke, es geht alles so schnell. Man kann so schnell in was hinein. Früher musste man telefonieren, man musste rumlaufen. Kennst du, weißt du, das ist heute alles übers Internet machbar. Ich bin kein super Benutzer, aber ich bin zum Beispiel froh, dass ich nicht mehr so viel in Bibliotheken gehen muss, dass ich fachliche, qualifizierte Informationen kriege, dass ich sie auch so unterschiedlich kriege, dass ich auch noch sehen kann, ist das wirklich eine fachlich qualifizierte Information oder ist es nur ein Gelabere. Und ich denke, dass das ist ja auch schön, man merkt es ja, dass auch die Älteren zunehmend auf dieses Medium greifen. Und was ideal ist für diejenigen, die recht schlecht körperlich beweglich sind, dass die das alles auch noch lesen können oder auch, wenn es nötig ist, hören können.
Gibt es Konferenzen?
Ja, es gibt also mehrmals im Jahr Konferenzen, gegen Jahresende die ganz großen Konferenzen, wo eben auch die überörtlichen Mitgliedsorganisationen eingeladen werden in den Verbandsrat, und es gibt den sogenannten Verbandstag, und es gibt natürlich dann auch die Versammlung der Hauptgeschäftsführer als Gesamtgremium und die Versammlung der Landesvorstände als Gremium und den Gesamtvorstand. Also das verteilt sich so über das ganze Jahr mit Beschlussfassungen oder auch Debattenbeiträge. Und ich kann es mal an einem Beispiel sagen. Für uns ist zunehmend wichtig geworden, dass wir erkannt haben, ein neues Thema des Verbandes wird sein müssen, die Frage der Bildung. Ich kann nicht die Armut bekämpfen, immer nur reden, da muss Geld her. Nein, wir müssen uns einsetzen dafür, dass über die Bildung sozusagen der Mensch sich verwirklichen kann, ob er den Beruf danach bekommen kann, das ist eine andere Frage. Aber wir müssen dafür Sorge tragen, dass alle Kinder die gleichen Bildungschancen haben. Und diese Thematik, die haben wir jetzt eingebracht und zunehmend auf allen Ebenen erörtert. Und es ist hochinteressant, wie dann die Rückläufe kommen. Viele Aha-Erlebnisse, ja, das sehe ich auch so. Es kann doch nicht sein, dass die einen diesen Bildungsgrad haben und die anderen die gleiche Intelligenz haben, aber einfach nicht weiterkommen, weil die Armut sie blockiert. Und da haben wir gesagt, das muss ein Thema des Gesamtverbandes werden. Und wir sind jetzt mit den Diskussionen bald ganz durch. Und ich gehe davon aus, dass das dann ein Thema ist, wo wir beispielsweise auch sagen, der Zugang zu den Schulen, zu Privatschulen, wir sind keine Privatschulanhänger im klassischen Sinne, aber wir sagen sehr wohl, dass es möglich sein muss, dass sich auch private Schulen gründen, die jetzt nicht die elitäre Geschichte sind, dass sie Auslese machen über wirtschaftlichen Fragen, sondern dass sie den Zugang allen gleichermaßen geben. Und das, glaube ich, wird ein Thema und da wird so breit diskutiert. Das hat mir sehr gefallen, wie in allen Landesverbänden, auf allen Landesversammlungen die Thematik eingeführt worden war, die Fragen, die diskutiert wurden und dass zunehmend der Wunsch bestand, da muss ich mich auch beschäftigen, das sehe ich genauso.
Gerade bei der Bildung, interessanter Punkt, stellt sich natürlich dann auch ganz klar die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die Aufgabe des Staates in Bezug auf die Wohlfahrt seiner Bürger oder der in seinem Land lebenden Menschen? Und inwiefern sind diese Fragen besser bei Nichtregierungsorganisationen aufgehoben? Man hat halt häufig auch den Eindruck, dass sich der Staat teilweise aus der Fürsorge, wenn nicht verabschiedet, doch zumindest in Raten zurückzieht und das dann sozusagen anderen Organisationen überlässt. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Wir hatten ja auch jetzt schon die Kinderarmut angesprochen, wo sich das ja auch konkret zeigt, sind solche Küchenprojekte, wo eben Kindern kostenloses Mittagessen angeboten wird. Teilweise zieht das ja auch schon in die Schulen, weil es ja auch absurd ist. Und
die Tafeln, die wir alle haben.
Die Tafeln, ja, die sich auch schon so einer großen Nachfrage in Anführungsstrichen erfreuen, dass quasi diese Ressource überbleibendes Essen schon zur Mangelressource wird. Ob das dann nicht schon ein Bereich ist, wo eigentlich den NGOs viel zu viel aufgebürdet wird?
Also wir sind natürlich ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat und das ist ein Verfassungssatz, den wir festgeschrieben haben. Insoweit hat der Staat durchaus die Verantwortung übernommen, verfassungsrechtlich übernommen. Aber es ist durchaus richtig, dass der Staat das auch an Verbände gibt, weil er gar nicht in der Lage ist, zentralistisch oder auch föderalistisch, wie Sie wollen, diese vielen Aufgaben wahrzunehmen. Und wir erkennen ja auch, Gott sei Dank, das ist ja jetzt inzwischen auch schon landläufig die Weisheit aller Politiker geworden, das Ehrenamt müsse gestützt werden. Und dem Staat ist auch klar, wenn ich jetzt Staat sage, auch den Parlamenten ist klar oder dem Bundesparlament auch ist klar, dass diese vielen Aufgaben, wenn sie denn sozusagen vom Staat zu finanzieren wären, nicht finanzierbar wären. Und es gehört auch zu einem Staat dazu, dass die Menschen nicht die Zuschauer des Staates werden. Es gibt ein sehr interessantes Buch über die Zuschauerdemokratie von Wassermann. Und dieses Buch macht so deutlich, sind Zuschauer geworden mehr. Man lässt es entweder laufen oder man kritisiert und mehrt, aber man gibt sich nicht aktiv ein. Und dieses aktive Eingeben belebt natürlich einen Staat und seine ganzen Elemente und fordert auch die Politik anders heraus, als das ist sozusagen das versorgende Element nur zu sein. Und insoweit finde ich es schon richtig, wenn man sagt, es geht nicht darum, Jobs abzubauen und die zum Ehrenamt zu machen, damit ich da auch gar nicht erst richtig falsch verstanden werde. Aber entscheidend ist, eine lebhafte soziale Demokratie zu haben, in der die Menschen, jedenfalls ein großer Teil, sich einbringt, sich engagiert auf den verschiedensten Feldern, wo er auch was einzubringen hat oder wo er Freude hat oder wo er die Not sieht. Und da ist der Staat dankbar, ein dankbarer Nehmer, sag ich mal. Und da muss er natürlich auch umgekehrt auch die Mittel zur Verfügung stellen, dass die Dinge auch laufen können. Und das ist das, was er dann auch macht, jedenfalls begrenzt.
Das Ehrenamt aufwerten klingt schön, aber wenn ich mir so die Gesellschaft anschaue, hat eigentlich das Ehrenamt immer noch so ein bisschen diesen Malus des wie soll ich sagen, so der Verliererbeschäftigung. Ja, wenn man keinen großen Erfolg in der Wirtschaft machen kann, über Job oder Karriere, na dann kann man ja sozusagen sich mit dem Ehrenamt abfinden. Ich bin mir sicher, Sie sehen das anders.
Ja, ich will es mal an einem Beispiel geben, wo die Wirtschaft gar nicht so denkt. Also es gibt diesen sogenannten Senioren-Experten-Service in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein Institut der freien Wirtschaft. Dort geben sozusagen Leute ihre Kenntnisse und ihr Know-how ein in die verschiedensten Länder. In erster Linie waren es jetzt Entwicklungsländer. Also da geht der ehemalige Bäcker eben mal nach Namibia und bearbeitet und dort oder hilft dort eine Bäckerei aufzubauen oder Brot zu backen zu lernen und ähnliches. Ich selbst habe davon auch schon, ich habe in der Mongolei gearbeitet für den Senioren-Experten-Service, um Frauen fit zu machen, Politik in die Politik einzusteigen und das nicht allein den Männern zu überlassen. Mhm. Sehr hochbegabte Frauen. Und das war ein reines Ehrenamt, da wird der Flug bezahlt, aber ansonsten und 8 Euro am Tag, damit sie das Leben einigermaßen das essen können.
Welche Organisation trägt diese Programme?
Das ist der sogenannte SES, Senioren-Experten-Service. Ah, ja. Und da
auch
kann man
im
sehen,
paritätischen Organisation?
Nee, der ist außen vor. Ich wollte nur als Beispiel geben, weil Sie zum Ehrenamt sagten. Und das ist eine tolle Einrichtung, dass nämlich diejenigen, die aus dem Berufsleben raus sind, aber noch viel Wissen und Know-how haben, dass die sich sozusagen einbringen zugunsten anderer. Und Sie sehen daran, also dass dieses Thema Ehrenamt, da sind übrigens also enorm viele Menschen, die sich dahin bewegen, dass das Ehrenamt diesen Ruch, meine ich, so nicht mehr hat. Wenn er ihn noch hat, wird aber auch, das merkt man in allen Parlamenten, ich habe es auch erlebt hier in Niedersachsen, es wird über das Ehrenamt viel diskutiert und es hat dann sogar ein Referat Aufbau und Ausweitung des Ehrenamtes und Förderung. Und dann kommt man schnell auf die Frage, wie kann ich das Ehrenamt zusätzlich fördern? Da gibt es ja dann heute auch die Einladung von zu ehrenden Leuten im Ehrenamt, die dann die Ministerpräsidenten im Allgemeinen vornehmen, aber auch mal schon beim Bundeskanzler oder die verschiedenen Preise, die ausgelobt werden und dann von einem entsprechenden Gremium gewählt werden, um zu zeigen, was man im Ehrenamt doch alles noch leisten kann.
Das heißt, Preise, was gibt's da für?
Das ist alles auch wieder, also da, naja, wenn Sie beispielsweise haben Deutschland mit seinen verschiedenen Initiativen, dann gibt es von der Hanse Merkur so eine Auslobung eines Preises, in dem dann Projekte, kleine Projekte, die irgendwo ehrenamtlich angeschoben worden sind, in den Vordergrund gestellt werden und dann einmal wöchentlich auch veröffentlicht werden. Die Bundesregierung unterstützt das zum Beispiel auch sehr stark.
Wie kann sich denn der Einzelne heute am besten engagieren, Ihrer Auffassung nach? Was ist denn der leichteste Weg? Ich denke, deswegen hatte ich das jetzt auch eben angesprochen. Mhm. Ich wollte ja nicht das Ehrenamt als solches irgendwie in Abrede stellen. Selbstverständlich hat es natürlich einen gesellschaftlichen Wert, wie wir jetzt auch gerade die ganze Diskussion über gemerkt haben, einen sehr hohen, weil er eben auch in kritischen Bereichen sich engagieren kann, wo es eben so der Staat gar nicht kann, allein schon von seiner Größe und Unbeweglichkeit heraus. Hm. Aber wenn jetzt jemand diesen Wunsch verspürt, sich zu engagieren, was ist denn der effektivste Weg? Ich denke, dass viele Leute auch einfach dann erstmal gar nicht so sehr daran glauben, dass ihr Beitrag auch wirklich zu einer spürbaren, messbaren Auswirkung führen kann?
Ja, also natürlich gehört zuerst schon der Glaube dazu, der auch Berge versetzen kann. Ich glaube, das muss man haben. Wenn man nicht so weit ist, braucht man sich nicht ums Ehrenamt zu kümmern. Also wenn man das nur denkt, ich muss auch mal was Gutes tun oder so. Ich glaube, also Ehrenamt braucht auch Ausdauer und braucht eine innere Entscheidung zunächst, die da heißt, mich stört irgendetwas oder ich will irgendetwas unterstützen. Entweder gründe ich etwas selbst, das ist durchaus schwierig, man muss da auch viel Geduld aufbringen, oder ich sage, das hat mir schon die ganze Zeit gefallen. Ich lese da in der Zeitung, da gibt es eine Gruppe, die unterstützt Flüchtlingsfrauen zum Beispiel. Ja, die wissen nicht, wie man zum Arzt geht. Die wissen nicht, wie man, weil sie sich nicht artikulieren können. Da helfe ich mit. Oder es stört mich, dass ausländische Kinder immer weniger gut Deutsch lernen. Ich will mich da engagieren in so einer Gruppe. Ich will da zum Beispiel in Gruppe Mentor gehen und da was lesen und lesen, den Kindern vorlesen. Es gibt so verschiedene. Und diese Entscheidung, die muss man, glaube ich, erstmal für sich selbst treffen. Das heißt, man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wo habe ich denn was ich einbringen kann oder wo ich unbedingt was verändern will. Wenn ich das habe, dann gehe ich praktisch den nächsten Schritt und schaue, wo kann ich das machen oder wer ist mir da schon aufgefallen. Da suchen die Leute oft in der Tat noch recht schwer. Das habe ich also oft gemerkt, dass mich Leute ansprachen und sagten, auch wenn ich, als ich noch nicht im Paritätischen war, wie kommt man denn da, wie macht man denn das? Und dann ist es, sage ich, da gehen Sie doch mal, schauen Sie mal ins Internet. Also Internet ist eben dann da auch der etwas einfachere Weg. Oder man sagt, ich gehe jetzt einfach mal an eine Organisation ran. Da rufe ich an und sagen Sie mal, ich hätte gern das und das, können Sie mir da weiterhelfen? Ich glaube nicht, dass es heute so ist, dass Organisationen einen da abwimmeln oder so.
Wäre da auch der Paritätische nicht der wunderbare Ansprechpartner, um da auf entsprechende Organisationen
zu
verweisen?
Ja, natürlich. Also ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt so weit gehen sollten, zu sagen, wir machen nur für uns Werbung. Also die Gesellschaft ist so vielfältig, der Paritätische ist so vielfältig. Und dann kann ich also schon sagen, ja doch, das finden Sie auch da, bei denen und denen, aber bei uns das und das eben nicht. Das könnte auch der Fall sein. Und dass man dann einfach auch kollegial sagt, dann würde ich doch mal nebenan da und da anklopfen. Das denke ich schon.
Ich denke, solche Ehrenämter, oder so, es muss ja jetzt auch nicht unbedingt immer ein unbezahltes Ehrenamt sein, sondern es gibt, in den Organisationen bieten sich ja unter Umständen auch Möglichkeiten zu einer durchaus bezahlten, wenn vielleicht nicht königlich, aber immerhin bezahlten Position, wo man jetzt, sagen wir mal, in seiner eigenen beruflichen Perspektive auch gerade gar nicht so die Zukunft sieht. Ich meine, viele Leute sind so in der Situation, dass ihr erlerntes Berufsbild ausstirbt. Oder zumindest so in Konkurrenzdrang geraten ist oder durch die Wirtschaftskrise betroffen ist auf lange Sicht, dass sich eben unmittelbar so überhaupt gar keine greifbaren Berufschancen mehr bieten. Wenn man jetzt die Sache sozusagen umdreht und sagt, okay, jetzt nehme ich meine Erfahrungen, die vielleicht jetzt noch nicht die Erfahrung eines ganzen Lebens sind, und versuche sie quasi im karitativen Bereich einsetzen, dass sich dort auch neue Bildungschancen bieten durch die Tätigkeit. Das ist doch so, oder? Ich meine, eine Erfahrung, die sich nicht so sehr an dem Berufsbild orientiert, sondern die eigentlich nur aus der Anwendung dieses bisher erworbenen Wissens.
Also ich gebe Ihnen das beste Beispiel, bin ich eigentlich selbst. Ich habe zwar das Jura studiert, aber ich glaube nicht, dass ich je Ministerin geworden wäre, wenn ich nicht das Thema Menschenrechte so aktiv öffentlich bearbeitet hätte als Ehrenamtliche bei Amnesty International. Also der damalige Ministerpräsident hat mich der Presse damals vorgestellt und gesagt, die ist eine engagierte Menschenrechtlerin bei Amnesty International. So eine will ich als Ministerin haben. Natürlich spielte der Beruf eine Rolle, aber man kann deutlich sagen, diese Kombination in der Referendarzeit schon mal im Ausland gewesen zu sein, mit der Verbindung, die ich dann daraus entwickelt habe zum Thema Menschenrechte, haben mir meinen Weg aufgezeigt und ihn dann auch geprägt. Und ich denke sehr wohl, auch übers Ehrenamt können Sie, die Frage der sozialen Kompetenz im beruflichen Leben spielt zunehmend eine erhebliche Rolle. Auch ich habe bei Personalauswahl immer geguckt, ob die Person nicht noch auch ein bisschen was anderes dazu gemacht hat, als nur und ausschließlich diesen Beruf. Und das hat oft den Ausschlag gegeben, weil das ist ein Kriterium, mit dem sie heute auch wuchern können. Und das sollte man allen sagen, die das vielleicht gar nicht so im Auge gehabt haben, dass gerade auch das Ehrenamt ein Qualifikationsmerkmal ist für jede berufliche Tätigkeit.
Ja, Frau Merk, ich denke, an dieser Stelle können wir das Gespräch dann auch zu Ende führen. Die Arbeit geht weiter. Vielen Dank für die Ausführungen zum Paritätischen Wohlfahrtsverband, aber auch zu all den anderen Themen, die wir hier behandelt haben. Ich bedanke mich auch sehr fürs Zuhören bei dem Podcaster, bei dem Podcast von Die Gesellschafter. Hier geht es natürlich auch in der Folge weiter. Wir werden auch weiterhin regelmäßig weitere Gespräche veröffentlichen zu Themen, wie man sich engagieren kann in der Gesellschaft in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Ja, vielen Dank nochmal und tschüss und bis bald bei Die Gesellschafter.